NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
16. März 1907. Der Geburtstag von Alexander Solomon Wiener, Entdecker des Rhesusfaktors.
Ist doch an jedes Blättchen gut. Unterzeichnest dich mit einem Tröpfchen Blut.
Wenn dies dir völlig Genüge tut.
Blut ist ein ganz besonderer Satz.
Mahnt Goethes Mephisto den Dr. Faust, der seine Seele gerade dem Teufel vermacht hat. Kein Zweifel, der Pakt ist besiegelt, denn Blut war von jeher Symbol des Lebens und der Treue.
Blut ist ein ganz besonderer Satz.
Religionen, Mythen und Sagen schrieben dem Blut übernatürliche Kräfte zu. Für die Naturwissenschaft steckte der ganz besondere Saft lange Zeit voller Rätsel. Erst im 20. Jahrhundert wurden die Bestandteile des Blutes weitgehend entschlüsselt. So berichtete im März 1944 die New York Times von einem spektakulären Fund, den der Mediziner Dr. Alexander Wiener bei seinen Blutuntersuchungen gemacht hatte.
Die Entdeckung des Rhesusfaktors könnte dazu führen, dass wir den Tod vieler Neugeborener verhindern.
Dr. Alexander Wiener wurde 1907, heute vor 105 Jahren, in New York geboren. Er hatte bereits 3 Studienabschlüsse in Mathematik, Biologie und Medizin, um sich dann der Erforschung des Blutes zu widmen. Und dabei machte er in der Tat eine bahnbrechende Entdeckung. Dr. Markus Böck, Professor für Transfusionsmedizin am Universitätsklinikum Würzburg.
Das Rhesus-System ist eines von insgesamt 29 Blutgruppensystemen, die der Mensch aufweist. Die meisten Menschen kennen das AB0-System. Dieses Rhesus-System seinerseits besteht wieder aus mehreren Untergruppen, von denen eine Untergruppe der sogenannte Rhesusfaktor ist. Das ist letzten Endes nichts anderes als ein Eiweißmolekül auf der Oberfläche der roten Blutkörperchen. Und da gibt es Menschen, die haben dieses Eiweißmolekül, dann sagt man, sie sind Rhesus-positiv. Und andere Menschen, die haben dieses Eiweißmolekül eben nicht. Und von denen sagt man, sie sind Rhesus-negativ.
Haben oder nicht haben, das ist hier die entscheidende Frage. Denn Dr. Wiener hatte nicht nur den kleinen Unterschied entdeckt, er hatte auch gezeigt, dass diese Blutmerkmale schwerwiegende Erkrankungen auslösen konnten, und zwar immer dann, wenn ein Rhesus-negativer Empfänger in Kontakt mit Rhesus-positivem Blut kommt. Bei Transfusionen, aber auch bei Schwangerschaften kann es dieses Problem geben.
Dann wird das Immunsystem dieses Rhesus-negativen Empfängers sagen, nanu, dieses Eiweißmolekül, das kenne ich gar nicht, das ist nicht meines. Und was macht ein Immunsystem, wenn es etwas nicht erkennt? Es bildet Abwehrstoffe dagegen. Und so wird dann der Empfänger Abwehrstoffe gegen den Blutspender oder die Mutter gegen das Kind bilden. Das tun nicht alle, das tun etwa 50% der Menschen, denen das passiert.
Das erste Aufeinandertreffen der unterschiedlichen Faktoren in einer Schwangerschaft verläuft noch folgenlos. Das Kind ist bereits entbunden, bevor die Immunabwehr aktiv wird. Erst bei einer zweiten Begegnung mit dem rhesus-positiven Blut entfalten die Antikörper dann ihre fatale Wirkung.
Kommt es nun zu einer erneuten Schwangerschaft und ist das neue Kind auch wieder rhesus-positiv, dann gelangen die Abwehrstoffe, die nach der ersten Schwangerschaft gebildet wurden, durch den Mutterkuchen hindurch in das Kind hinein und lösen die roten Blutkörperchen des Kindes, auf denen dieses Eiweißmolekül sitzt, auf. Im schlimmsten Fall kann das Kind daran sterben. Es kann zu einem Abort kommen. Es kann aber auch schwerwiegende, bleibende Schädigungen hervorrufen.
Dass Alexander Wiener diese Zusammenhänge beim Menschen aufdecken konnte, verdankte er einem Zufall. Eigentlich ging er in seinem 1935 gegründeten Laboratorium der Frage nach, verträgt sich das Blut unterschiedlicher Spezies? Dazu übertrug er das Blut von Rhesusaffen auf Kaninchen. Die Nager bildeten daraufhin Antikörper.
Damit war eigentlich zunächst einmal das Ergebnis des Versuchs beendet. Die große Bedeutung wurde erst durch eine Untersuchung erkannt, die kurz später erfolgt ist. Das war eine Patientin, bei der eine Totgeburt auftrat und man festgestellt hat, dass diese Patientin Antikörper gegen ihren Mann aufgewiesen hat.
Das Kind hatte die Blutmerkmale des Vaters geerbt und die nun tödliche Immunabwehr der Mutter hatte sich gegen das Kind gerichtet. Für alle überraschend, die mütterlichen Antikörper waren nur zu gut bekannt.
Und dann hat man festgestellt, dass die Antikörper, die bei dieser Frau gefunden wurden, genau die gleichen Antikörper waren, die auch die Kaninchen gegen die Rhesusaffen entwickelt hatten. Und daraus kam dann die Terminologie, man hat das Rhesus-System genannt. Und dann war auch die Bedeutung klar, was man da eigentlich vor sich hatte.
Wieners Forschung hatte Existenz und Folgen des Rhesusfaktors erklärt. Und er war optimistisch, die schweren Komplikationen bald therapieren zu können. Die New York Times schrieb:
Dr. Wiener glaubt, dass es Wege gibt, Mütter unempfindlich gegenüber den Rhesusfaktoren zu machen, sodass ihre Kinder gerettet werden können. Praktische Forschungen, die auf dieser Hoffnung gründen, haben bereits begonnen.
Aber alle Versuche, die Immunabwehr der Mutter zu unterdrücken, blieben einstweilen erfolglos. Die komplette Blutwäsche unmittelbar nach der Geburt war lange Zeit die einzige Möglichkeit, die betroffenen Kinder vor schweren Behinderungen zu bewahren. Aber das war eine dramatische Sofortmaßnahme, die bis in die 60er Jahre hinein in der Bundesrepublik Deutschland so gut wie nie genutzt wurde. Außerdem kam für viele Kinder ein Blutaustausch nach der Geburt zu spät. Und so wagte der neuseeländische Gynäkologe Dr. William Lilley 1964 einen außergewöhnlichen Eingriff. Das Nachrichtenmagazin Der Spiegel berichtete:
Auf dem Operationstisch lag eine junge Frau. Sie war im 8. Monat schwanger. Der Arzt stach ihr eine 8 cm lange, 1,6 mm weite Hohlnadel durch das Bauchfell. Er spürte, wie die Nadelspitze durch die Gebärmutterwand drang und dann erneut auf Widerstand traf. Mit sanftem Druck schob der Gynäkologe die Kanüle noch tiefer bis in den Körper des noch ungeborenen Kindes. Dann pumpte er vorgewärmtes Spenderblut in die Bauchhöhle des Kindes. Das Blut rettete dem Ungeborenen das Leben.
Um die tödlichen Folgen der Rhesusunverträglichkeit zu verhindern, hatte Dr. Lilley erstmals den Eingriff an einem Kind im Mutterleib gewagt. Aber trotz Blutwäsche und pränataler Operation kam es immer wieder zu schweren Behinderungen und Todesfällen.
Vor allem die fehlenden Einflussmöglichkeiten in früherer Zeit haben dazu geführt, dass wir viele, viele Totgeburten hatten. Es gibt, da es keine Meldepflicht gibt, keine harten und exakten Zahlen darüber. Es gibt aber Schätzungen aus England, dass etwa in den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts jedes hundertste Kind betroffen war und etwa jedes 2000. Kind daran gestorben ist.
Erst ein neues Medikament schuf die Voraussetzung für eine schonende Therapie.
Wirkliche Einflussmöglichkeiten auf dieses System gab es eigentlich erst, als man die Möglichkeit entwickelt hatte, die Abwehrstoffe, die die Menschen normalerweise bilden, zu isolieren und als Medikament einzusetzen. Und in Deutschland war es zum ersten Mal in Freiburg gewesen, an der Universität in Freiburg, dass im Jahre 1964 ein solches Medikament zur Prophylaxe bei einer rhesusnegativen Mutter eingesetzt wurde.
Jetzt gab es zwar ein Medikament, aber es fehlte immer noch an Aufklärung. Oft kannten werdende Eltern das Rhesusrisiko nicht, weil bei schwangeren Frauen keine Bestimmung der Blutgruppe vorgenommen wurde. Für das ARD-Politmagazin Report ein Skandal. Es berichtete 1965:
Neugeborene sollte man eigentlich nicht umbringen. Man sollte sie auch nicht verkrüppeln oder verblöden lassen. Entschuldigen Sie, aber wir begreifen es auch nicht, dass Tausende von Müttern und Vätern so etwas tun und dass Regierung und Gesetzgeber es zulassen. Wir wissen längst, dass es gar nicht so zu sein braucht. Es genügt nämlich ein ganz kleiner, harmloser Nadelstich, um 10.000 Kinder im Jahr vor dem sicheren Tode oder vor schweren Hirnschäden zu retten.
Heute wird bei jeder schwangeren Frau die Blutgruppe bestimmt.
Ergibt sich dabei, dass die Frau Rhesus negativ ist, dann macht man eine sogenannte Prophylaxe. Das heißt, man spritzt in der 28. bis 30. Schwangerschaftswoche diese Abwehrstoffe, die dazu führen, dass selbst wenn etwas rhesuspositives Blut eines eventuell positiven Kindes in den mütterlichen Kreislauf hineingelangen würde, es nicht zu einer eigenen Abwehrbildung der Mutter kommen könnte.
Die Unverträglichkeit gefährdete nicht nur lange Zeit das Leben ungeborener Kinder, auch bei Erwachsenen können im Fall einer Transfusion unterschiedliche Rhesusfaktoren dramatische Folgen haben.
Es kommt zu Herzrhythmusstörungen, es kommt zum Nierenversagen, es kommt im schlimmsten Fall sogar zum Tode des Patienten.
Daher hat die Entdeckung des Rhesus-Systems auch für die Transfusionsmedizin und für die Chirurgie ganz neue Perspektiven eröffnet. Professor Dr. Markus Böck.
Ohne eine solche sichere Transfusion, so wie wir sie heute haben, wären viele, viele weitere Fortschritte in der Medizin. Man denke an die großen Operationen, man denke an die großen Transplantationen, nicht möglich gewesen. Also, die Entdeckung des Rhesus-Systems als Grundstock für eine sichere Transfusion war für die Medizin von unendlicher Bedeutung.
Auf dem langen Weg zu dieser sicheren Transfusion hatte es abenteuerliche Versuche gegeben. Es begann 1666, als in Paris erfolgreich eine Blutübertragung an zwei Hunden vorgenommen wurde. Und so wagte ein Jahr später der Pariser Mathematiker Jean-Baptiste Denis die erste Transfusion bei einem jungen Mädchen. Durch mehrere Aderlässe lebensbedrohlich geschwächt, brauchte es dringend frisches Blut.
Es wäre eigentlich naheliegend gewesen, nun einen Hund zu nehmen, nachdem man das ja als ersten Versuch gemacht hatte. Das hat man nicht gemacht. Nicht etwa, weil man Angst vor medizinischen Konsequenzen gehabt hätte, sondern deswegen, weil man Angst hätte, dass der Charakter des Spenders auf den Empfänger übertragen werden würde. Und man hatte höllische Angst davor, dass das Mädchen dann bissig würde. Und deswegen hat man damals dann ein braves Tier genommen, nämlich das Lamm, und hat 1667 die erste Lammbluttransfusion gemacht.
Erstaunlicherweise überlebte das Mädchen diese Transfusion.
Wie das funktioniert hat, wissen wir bis heute nicht, aber es hat überlebt. Und die Konsequenz danach war, dass viele, viele in Europa angefangen haben, Lammbluttransfusionen zu machen. Es ging sogar so weit, dass manche Feldherren ihren Soldaten befohlen haben, Lämmer in die Schlacht mitzunehmen, damit sie ihre Blutspender quasi immer gleich bei sich hatten.
Erst der Militärarzt Richard Volkmann machte Mitte des 19. Jahrhunderts diesem zumeist tödlich verlaufenden Unsinn ein Ende. Er hielt eine sogenannte Leichenrede auf die Tierbluttransfusion.
Zur Übertragung von Schafsblut gehören drei Schafe. Eines, dem man das Blut entnimmt, ein zweites, das es sich übertragen lässt und dazu ein drittes, das die Übertragung durchführt.
Der englische Chirurg James Blundell war 1826 der erste Mediziner, der Transfusionen von Mensch zu Mensch wagte. Sechs Patientinnen drohten nach der Geburt ihrer Kinder zu verbluten.
Erstaunlicherweise, so wird es jedenfalls in der Royal Society berichtet, haben alle diese sechs Frauen die Transfusion überlebt. Das muss purer Zufall gewesen sein, denn damals wusste man nichts von Blutgruppen und hatte keine Ahnung, auch nicht von Asepsis oder sonst irgendwelchen üblichen Sicherheitsmechanismen.
Dieser Zufallserfolg ebnete den Weg für weitere Bluttransfusionen. Eine englische Untersuchung Mitte des 19. Jahrhunderts kam zu dem Ergebnis:
Die Transfusion ist einer der sichersten chirurgischen Eingriffe. Es stirbt nur einer von drei Patienten. Das ist weniger als bei der Behandlung von Eingeweidebrüchen und ein enormer Erfolg.
Mitte des 19. Jahrhunderts war die Todesrate bei der Transfusion 30% und das wurde als extrem sicher angeführt. Gott sei Dank sind wir heute deutlich weiter.
Diesen Fortschritt verdankt die Medizin auch der Entdeckung des Rhesusfaktors. Ein anderes Rätsel konnten Alexander Wiener und seine Nachfolger, die sich mit Blutgruppen beschäftigten, nicht lösen.
Wir wissen bis heute nicht so ganz genau, wofür man diesen Rhesusfaktor eigentlich braucht. Man geht davon aus, dass ihn früher in der Evolution 100% der Menschen hatten und dass es dann irgendwann einmal zu einer Veränderung eines Gens kam und dieses Rhesusprotein einfach wegrationalisiert wurde.
Diese Laune der Evolution ist, global betrachtet, unterschiedlich ausgeprägt.
Die Verteilung des Rhesusfaktors ist ein bisschen davon abhängig, wo auf der Welt man sich befindet. In Mitteleuropa ist es so, dass etwa 85% der Menschen Rhesus-positiv sind und etwa 15% der Menschen Rhesus-negativ. In anderen Ländern der Welt ist es anders. Wenn Sie zum Beispiel nach Afrika gehen, haben Sie fast 100% Rhesus-positive Menschen.
Auf die Lebenserwartung haben diese unterschiedlichen Rhesusfaktoren indes keinen Einfluss. Professor Dr. Markus Böck.
Man kann heute ohne dieses Rhesusprotein genauso gut leben wie mit diesem Rhesusprotein. Das ist ein bisschen wie mit dem Blinddarm. Wenn man ihn hat, ist gut, aber wenn man ihn nicht hat, kann man auch 100 Jahre alt werden.
So alt wurde der Entdecker des Rhesus-Systems nicht. Der vielfach ausgezeichnete Erforscher des menschlichen Blutes, Alexander Wiener, starb 1976 in seiner Heimatstadt New York an Leukämie.
Im Zeitzeichen erinnerte Jörg Beutner an den Serologen Alexander Solomon Wiener, der am 16. März 1907 geboren wurde. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.